Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Am Abend des 5. Juli 1953, vor 70 Jahren, wurden als Reaktion auf den Volksaufstand in der DDR 10.000 Menschen verhaftet. Die Sicherheitskräfte und die sowjetischen Besatzungstruppen hatten sich wieder sortiert. Jetzt ging es aber nicht nur um Verhaftungen und Tribunale, sondern auch um eine Lesart der Ereignisse, die zu groß waren, um sie totzuschweigen. In Abstimmung mit Moskau verkündete man, dass der 17. Juni 1953 ein Putschversuch ausländischer Agenten und Provokateure gewesen sei. Ein Muster, das in Russland Tradition hat, zeigt Konstantin Kotelnikow in seinem Beitrag.
Durch die Wachsamkeit von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik war es in Verbindung mit der Tätigkeit der Organe für Staatssicherheit im Ministerium des Innern möglich, umfangreiche Gruppen der feindlichen Organisationen des amerikanischen und westdeutschen Geheimdienstes aufzudecken. Es wurde festgestellt, dass die Zentralen der Agenten sich in West-Berlin oder in Westdeutschland befinden. Die Hintermänner sind die gleichen Organisatoren, die den faschistischen Putsch am 17. Juni vorbereiteten und durchführten.
Eine Verschwörung des Westens. Wieder mal war die Beweislage dünn und der propagandistische Zug deutlich erkennbar.
Solche Beweise sind in den historischen Dokumenten nicht zu finden,
sagt Alexei Tichomirov, Historiker an der Universität Bielefeld.
Diese Interpretation wurde zur Parteidoktrin. Alle alternative Meinungen wurden zum Tabu.
Die Stasi und die DDR-Regierung wussten genau, dass der Aufstand nicht von außen lanciert wurde, sondern der Unzufriedenheit der eigenen Bevölkerung entsprang. Die vermeintlichen und echten Feinde des Sozialismus kamen nicht aus dem Westen, sondern aus Ost-Berlin, Leipzig und Rostock. Das öffentlich anzuerkennen war undenkbar. Und immerhin gab es ja durchaus westliche Einflussnahmen, als die Unruhen einmal ausgebrochen waren.
Liebe Ostberliner Kolleginnen und Kollegen, tretet der Bewegung der Ostberliner Bauarbeiter, BVGer und Eisenbahner bei und sucht eure Strausberger Plätze überall auf. Je größer die Beteiligung ist, je machtvoller und disziplinierter wird die Bewegung, für euch mit gutem Erfolg verlaufen.
So der Rias am 17. Juni. Dass vor allem der Rundfunk im amerikanischen Sektor sich so exponierte, passte gut in die DDR-Version der Geschichte, die am 18. Juni vom Chefpropagandisten Karl Eduard von Schnitzler deutlich formuliert wurde.
Die Provokation ist zusammengebrochen. An dieser Tatsache kommen die westlichen Agenturen nicht vorbei. Es gelang ihnen, eine Reihe von Betrieben stillzulegen. Der Generalstreik, zu dem sie die Berliner Arbeiter verführen wollten, ist nicht gelungen und konnte nicht gelingen.
Diese Propagandastrategie hatte zu dieser Zeit schon eine lange Tradition. Und sie reichte bis ins Herz der sozialistischen Welt, nach Moskau, wo der Vorwurf der Zusammenarbeit mit äußeren Feinden bereits von den Bolschewiki im Kampf gegen innere Regimegegner genutzt worden war.
Das Bild des Feindes, der außerhalb des Landes sitzt und Verschwörung gegen die Heimat des Sozialismus schmiedet, wurde für die Rechtfertigung der Gewalt und Legitimation von ganz unterschiedlichen Sachen eingesetzt.
Zum Paradebeispiel dieser Tendenz wurden die stalinistischen Säuberungen der 1930er Jahre.
Die Angst vor der sogenannten fünften Kolonne oder versteckten inneren Feinden, die die Verbindungen ins Ausland pflegten, war der Motto des großen Terrors 1937-38. Überall sah Stalin die inneren und äußeren Feinde.
Die Erklärung des Massenaufstands 1953 als Verschwörung der USA hob die Propaganda auf eine neue Ebene. Sie wurde das Muster für den Umgang mit dem Aufstand in Ungarn 1956 und in der Tschechoslowakei 68, alles Machenschaften der NATO.
Das Ideologie meines äußeren Feindes hat sich in der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Ausbruch des Kalten Krieges endgültig verfestigt. Dieses Narrativ erlaubte es der Regierung, die öffentliche Aufmerksamkeit von den internen politischen, sozialen Problemen abzulenken.
Dennoch zerfiel das sozialistische Lager. Aber die Theorie der amerikanischen Verschwörung lebt weiter.
Genau dieses historische Narrativ des Kampfes Russlands gegen die NATO und die USA wird heutzutage von Putin für die Legitimierung des Angriffskrieges gegen die Ukraine verwendet.
Lev Gutkov, der renommierte wissenschaftliche Betreuer des unabhängigen Levada-Zentrums für soziologische Forschungen in Russland, macht ähnliche Beobachtungen.
13. год – это Майдан. Im Jahr 2013 präsentierte die Propaganda den Maidan als von den USA organisierten Staatsstreich, als einen gekauften Umsturz. Die Verantwortung für alle Ereignisse, einschließlich des aktuellen Krieges mit der Ukraine, wird den Vereinigten Staaten zugeschrieben, die laut Propaganda als eigentlicher Puppenspieler hinter dem Rücken der ukrainischen Regierung stehen. Dabei schuf die Propaganda keine neuen Konzepte, keine neuen Vorstellungen. Es griff auf alle Klischees, alle Stereotypen zurück, die bereits in sowjetischer Zeit existierten. Dass die USA der Hauptfeind seien, der versuche, Russland zu zerstören oder zu schwächen.
Selbst unter den Bedingungen des Zugangs zu freien Informationen über das Internet sind anti-amerikanische Propaganda und Verschwörungstheorien erstaunlich effektiv.
Heutzutage haben nur 12% der Russen eine positive Einstellung zu den USA, während 77% eine negative. Die Vereinigten Staaten werden als der Hauptfeind wahrgenommen und sind an der Spitze der Liste unfreundlicher Länder, die sehr lang ist und umfasst Großbritannien, Deutschland, die baltischen Staaten, Polen und so weiter.
Bis zu 57% der Russen glauben an eine Verschwörung gegen Russland, die von CIA-Agenten umgesetzt wird, erzählt Lev Gutkov. Die Mythen, die in den heißen Junitagen 1953 entstanden sind, leben fort. Nur gelegentlich ändert sich das Etikett.